Thank you, Madam Mayor. Again, I'm Jeff Carroll, Interim Chief of Police for the Metropolitan Police Department. This afternoon and this evening, members of the United States Secret Service and the Metropolitan Police Department were here at the Washington Hotel for a site detail for the Correspondence Center. As the mayor mentioned, at approximately 8:36 tonight, an individual charged a U.S. Secret Service checkpoint here in the lobby area of the hotel. He was armed with a shotgun, a handgun, and multiple knives. As he ran through that checkpoint, members of law enforcement from the United States Secret Service intercepted that individual. This is a very preliminary investigation at this point. We do know that law enforcement exchanged gunfire with the individual. We do know that a U.S. Secret Service Uniform Division officer was struck in his vest. He was transported to a local hospital for treatment. He seems to be in good spirits at this time. The suspect in this case, he was not struck by gunfire. However, he was transported to a local hospital to be evaluated.
It'll be funny. It'll be entertaining. There will be some shots fired tonight in the room. So everyone should tune in to really great. I'm looking forward to hearing.
Ground incursion on a full attack from all capabilities, which could also fail.
Ja, hallo Freunde, grüße euch herzlich willkommen auf meinem Kanal. Grüß Gott, allesamt miteinander. Guten Morgen. Wir haben heute den 27. April 2026 und ihr seid richtig beim Iran-Update mit Thomas Gast. Schauen wir mal rein. Let's fetch. Gut, unbestätigten Berichten zufolge wird behauptet, dass der Oberkommandeur der IRCC, das sind die Iraner, die Revolutionsgarde, gell? Ahmad Wahidi, einen groß angelegten iranischen Notfallplan, also einen Antwortschlag, für den Fall eines erneuten Konflikts und Angriffs der USA und Israels genehmigt hat. In den ersten 24 Stunden soll der Plan den Start von bis zu 1000 Raketen und 3000 Drohnen beinhalten. Nochmal sagen, 1000 Raketen, 3000 Drohnen innerhalb der ersten 24 Stunden. Jetzt können die verschiedenen Protagonisten drauf wetten, wer zuerst das Fett abkriegt, das ist brutal, das ist nicht wenig. Das ist massiv, ja? Und wie gesagt, ich persönlich denke, dass Mitte, Ende nächster Woche der Tanz beginnt. Wir wären da in der dritten Runde. Wir machen mal weiter, wir gehen direkt zum Intro-Video. Da habe ich zwei Videos angestellt. Gehen wir mal zum ersten rein, ja? Da hören wir so einen Polizeisprecher. Und er sagte, der Verdächtige des Schusswaffenangriffes beim White House Korrespondenz Dinner im Hilton Hotel war mit einer Schrotflinte, also einer Handfeuerwaffe und mehreren Messern bewaffnet. Ja? Jetzt muss man sich vorstellen, die Ereignisse fanden statt in einer Halle vor der Halle. Ja? Das halte mal bei euch im Hinterstübchen, ja? Und der Polizeisprecher sagte weiter, der Schütze wurde nicht vom Gegenfeuer getroffen. Ich stelle mir die Szene vor, da kommt jemand mit einer Schrotflinte, mehreren Messern, mit einer grimmigen Miene. Er schießt um sich, weil man hat ja Gewehrfeuer gehört. Ja, das hat jeder gehört. Deswegen lagen sie auch alle unterm Tisch, außer der Trump. Normalerweise als Security oder als Polizist oder als Bodyguard vom Präsidenten der USA, wenn da jemand schießt, da wird das Feuer sofort erwidert. Ja? Der Polizeisprecher sagt, ich sag's nochmal, der Schütze wurde nicht von Gegenfeuer getroffen. Entweder haben es alle daneben geballert, vielleicht haben sie auch einen Champagner gekriegt, ja, oder die haben das Feuer nicht erwidert. Was ich nicht glauben kann. Normalerweise hätte der Schütze Nase voraus im Dreck liegen müssen. Das wären die Standards gewesen, ne? Fini, neutralisiert, maximal. Aber der Schütze wurde nicht vom Gegenfeuer getroffen. Das ist sehr unlogisch für mich, ja? Das klingt unglaubwürdig. Und dann, ich blende das Video nochmal ein von diesem merkwürdigen Abend. Schaut mal genau hin. Wir haben Trump, der sitzt so mittig eher ein bisschen links. Dann haben wir den J.D. Vance, der hockt außen rechts. Was passiert? Die Schüsse fallen. Die Leute kriechen alle unter die Tische, laufen rum wie aufgescheuchte Hühner. Trump bleibt hocken, ostentativ, ja, wie festgenagelt. Kein Thema, überhaupt kein Problem. Der mächtigste Mann der Welt, der kann ja nicht neutralisiert werden, der ist ja unsterblich. Und was passiert dann? Dann kommt die Security rein. Man sieht sie am Bildrand rechts zuerst. Und die nehmen J.D. Vance und bringen ihn von der Bühne. Beim Trump alles nur Butschi Butschi. Kann nicht sein. Unmöglich. Ja? Wenn einer vom Saal gerettet wird, als erster, ganz vorneweg, dann ist es Trump. Der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Nicht J.D. Vance, nicht die anderen. Ja? Die sind alle normalerweise, ja, ich sag's mal trivial, nicht so wichtig. Wollte jetzt unwichtig sagen, stimmt nicht. Aber die sind Priorität Nummer 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter. P1 ist der Präsident. Aber nee, was machen sie? P1, J.D. Vance, weg damit. Das ist unmöglich, das ist unglaublich, das geht nicht. Ja? Als Bodyguard, als Personenschützer holst du zuerst den Präsidenten raus und dann den ganzen Rest. Also ich möchte jetzt nicht, ich bin kein Verschwörungstheoretiker, um Gottes Willen, nein. Ich bin Ex-Fremdenlegionär. Aber das sieht mir aus so ein bisschen wie gestellt. Sorry, das tut mir leid. Wir gehen über zum nächsten Bericht. Ja, gut, schauen wir mal, was als nächstes kommt. Ne, da ist noch ein Ding, was mir aufgefallen ist. Habe ich mir aufgeschrieben. Der Gast soll ja angeblich, der angebliche Attentäter, ja, der soll ja angeblich Gast im Hotel gewesen sein. Einige Berichte sagen das aus. Und das kann auch nicht sein. Ja, das darf nicht sein. Wenn in dem Washington Hilton ein Ball stattfindet, wo der Präsident der Vereinigten Staaten ist, dann darf an dem Tag, in dem Moment, in diesen Stunden, wo das stattfindet, kein weiterer Gast im Hotel sein. Da hätte man Vorsorge treffen müssen. That's the point. Das heißt, den Perimeter nach außen hin verlegen. Ja? Du hast verschiedene Perimeter um den Präsidenten rum. Habe ich immer wieder gesehen. Nicht nur jetzt, was ich im Kopf habe oder was hätte stattfinden müssen beim Trump, sondern auch, wir haben zum Beispiel 2005, 2006 den Bill Gates, der kam nach Riad, Saudi-Arabien. Und wir haben die Sicherheit so ein bisschen mit organisiert. Ja? Und ich weiß, wie das abläuft. Dann haben wir Botschafter bewacht. Komme ich später auch nochmal drauf zurück. Aber normalerweise, und dann habe ich, wann war es gewesen? 2008, 2009, da war ich in der Geburtskirche Jesu in Bethlehem. Am 24. Dezember. Vom 24. auf den 25. Dezember. Und da war drin die Livni, die war damals, war sie Außenministerin, glaube ich, ja, von Israel. Dann hatten wir den Abbas, den Mahmoud Abbas. Dann hatten wir mehrere Prinzen aus Saudi-Arabien. Also very much VIP. Und ich stand ganz nahe dran am Abbas. Und da hat man ganz deutlich gesehen, wie die Bodyguards arbeiten. Ja, äußerer Kreis, innerer Kreis, ganz naher Kreis. Und so wird gearbeitet. Ja, und das war wohl im Ballsaal beim Washington Hilton nicht der Fall. Ne? Also das muss graduell muss da gearbeitet werden. Das haben sie nicht gemacht. Irgendwas stinkt da zum Himmel. Jetzt kommen wir mal zum zweiten Intro-Video. Was haben wir da gesehen? Vor Beginn erklärte Trumps Sprecherin des Weißen Hauses Caroline Leavitt, dass heute Abend Schüsse fallen werden. Ja, das sollte angeblich auf eine packende Rede vom Präsidenten hindeuten. Das Problem ist, das war am Vorabend von dieser Veranstaltung im Hilton, von diesem Ball. Heute Abend werden Schüsse fallen, hat sie gesagt. Und was ist passiert? Am Abend des Balls, es sind tatsächlich Schüsse gefallen. Leute, es ist schon alles brutal, alles zufällig, gell? Zufälle gibt's, ne? Gut, wir machen weiter. Ich habe hier ein kleines Video für euch. Wir sehen Anthony Aguilar, das ist ein pensionierter Oberstleutnant. Erwägen die USA einen Atomschlag gegen den Iran, ist der Text zu dem Video. Ein ehemaliger Offizier der Spezialeinheiten nimmt Stellung. Die USA haben keinen schnellen Sieg über den Iran errungen, der weiterhin heftigen Widerstand leistet. Kommen wir mal zur Person von Anthony Aguilar, bevor ich hier weitermache. Aguilar, das ist ein Ex-US-Lieutenant-Colonel der Armee, der war Special Forces, Green Beret, der hat 25 Jahre lang gedient, right? Also ein Veteran, kann man sagen, und dann noch ein sehr hochrangiger Veteran. Der hat für UG Solutions gearbeitet und er ist ein Subunternehmer der GHF, Gaza Humanitarian Foundation. Und er gab an, damals im Gazastreifen täglich Zeuge von Kriegsverbrechen, von verschiedenen Kriegsverbrechen geworden zu sein. Und deswegen hat man ihn öffentlich an die Wand genagelt. was ich nicht verstehen kann. Weil ein Lieutenant Colonel der US-Armee, der hat seinen Kopf zum Denken da, seinen Kopf zwischen den Schultern. Normalerweise müsste man davon ausgehen. Das ist nicht Otto Normalverbraucher. Und wenn der sagt, er hat was gesehen, dann hat er es gesehen. Das ist so meine Meinung. Und das sagt er halt frei raus. Er wird Zeitzeuge, er sieht, er beobachtet und er teilt seine Beobachtungen mit. Und dann wird er öffentlich an die Wand genagelt. Das macht keinen Sinn. Ich denke, es sollte viel mehr Leute geben, die das, was sie gesehen haben, auch an die Öffentlichkeit tragen. Damit irgendwann mal die ganz große, the big picture, öffentlich wird. Ja? Also Aguilar, Whistleblower, US-Lieutenant Colonel, 25 Jahre bei der Armee, Green Beret Special Forces. Ja? Er sagte weiter, die Vereinigten Staaten brauchen eine Rechtfertigung, um ihren Bürgern die Fortsetzung des Krieges schmackhaft zu machen. Und dies könnte ein Angriff auf Irans Nuklearanlagen sein. Diese Anlagen befinden sich jedoch tief im Inneren von Gebirgen und sind für konventionelle Raketen und Bomben unerreichbar, sagte der pensionierte Offizier. Die einzige verfügbare Option, die solche gut befestigten Ziele zerstören könnte, ist ein taktischer Atomschlag. Eine Option, die das US-Oberkommando sorgfältig in Erwägung zieht. Wow. Das heißt, hier sagt ein US-Lieutenant-Colonel, ein former US-Lieutenant-Colonel, die Amerikaner spielen mit dem Gedanken, eine kleine taktische Atomwaffe zum Einsatz zu bringen, um die Atomanlagen Natanz, Isfahan etc. pp. Fordow außer Kraft zu setzen, zu neutralisieren. Von der Herangehensweise würde ich sagen, ja, das würde klappen. Weil die sind, wie wir gestern gehört haben, teilweise 500 Meter unterm Berg. Ja? Aber macht das Sinn, Atomwaffen einzusetzen? Wie reagieren die Russen? Wie reagiert China? Wie reagiert die Weltöffentlichkeit? Und ich sage immer, wenn eine fällt, fällt eine zweite und dann eine dritte. Das könnte so ein Dominoeffekt sein, eine Kettenreaktion auslösen, weltweit. Nochmal kurz zu den taktischen Atomwaffen, die fangen an bei 0,4 KT. KT steht für Kilotonnen. Ja? Ein KT sind 1000 Tonnen TNT. Oder gleichwertig, also ähnlich. Ja? Und es fängt an bei 0,4 KT und geht hoch im taktischen Bereich bis fast an die 100 KT. Zur Erinnerung, die Atomwaffen, die abgeworfen wurden über Nagasaki und Hiroshima, das war Little Boy und Fat Man, die hatten zwischen 19 und 22 KT. Ja, man wird mir wieder sagen, Thomas, es gab keine Atomwaffen, es gibt keine Atomwaffen. Nein, 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 okay. Alles klar. Also ich glaube daran, dass es Atomwaffen gibt. Das ist meine Meinung und Finile kommen die aus dem Haus. Wer anders glaubt, gerne. Aber nochmal zurück zum Aguilar. Der Aguilar sagt, das US-Oberkommando könnte mit den Gedanken spielen oder spielt bereits mit dem Gedanken, A-Waffen zum Einsatz zu bringen. Punkt. That's the point. Ja? Und das sollte uns alle ein bisschen die Augen öffnen. Weil, warum? Nochmal zurück zum Spektrum. Was ist los? Die Amerikaner und die Israelis behaupten, der Iran wäre vielleicht schon im Besitz von Atomwaffen oder ist nahe dran. Es gibt aber dafür keine Beweise, und zwar null Beweise. Das haben sie schon vor 40 Jahren gesagt, das haben sie vor 30 Jahren gesagt, das haben sie vor 20 Jahren gesagt, vor 10 Jahren, das haben sie letztes Jahr gesagt beim 12-Tage-Krieg und jetzt 2026 haben sie gesagt, kurz vor dem 28. Februar. Der Iran hat Nuklearwaffen, wir sind alle bedroht. Wir müssen dieses Potenzial vernichten. Ja? Das haben sie vor 40 Jahren schon gesagt. Und bislang wurde keine A-Waffe gefunden im Iran. Erinnert an den Irak. Saddam Hussein hat Massenvernichtungswaffen. Man kann sich die Welt schon so zurechtbiegen, wie es einem passt. Ne? Wir machen mal weiter. Gehen wir zum nächsten Bericht, der ist ein bisschen off-topic. Ja? Der ehemalige Chef des Generalstabs der Streitkräfte der Russischen Föderation, General der Armee, Juri Balujewski, schwieriger Name, forderte die Behörden auf, nicht länger herumzudrucksen und endlich auf das Überschreiten der roten Linien zu reagieren. Wenn er sagt, die Behörden, dann meint er sicherlich Wladimir Putin, ist ganz klar. Seiner Meinung nach gibt Russland dem Gegner wenn russische Linien überschritten werden und keine Reaktion erfolgt, jedes Mal die Möglichkeit, noch dreister vorzugehen und sendet den westlichen Ländern somit das Signal, dass Russland niemals reagieren werde, egal was sie anstellen mögen. Irgendwo hat er da recht, weil wie viele rote Linien wurden schon überschritten und wir sind immer noch drin in einem Putin, wo ich sage, Gott sei Dank haben wir es nur mit Putin zu tun, weil er geht noch sehr moderat an die Sache ran. Wäre es der Medvedev, wäre Medvedev Präsident, dann hätten wir schon die Russen am Rhein stehen irgendwie, so ungefähr. Also ihr wisst, was ich meine, ja. Da wäre es schon anders gelaufen, diese Sache, ja. Balujewski schlägt folgende Punkte vor. Mobilmachung, total. Nukleare Eskalation mit den USA, ouch. Schläge gegen Ziele im Hinterland, gegen Entscheidungszentren, die Energieversorgung und die Logistik der Ukraine ohne Rücksicht auf Verluste. Er fordert, Balujewski, den Übergang von einer Sonderoperation zu einem vollwertigen Krieg mit dem klaren Ziel, den Gegner zu beseitigen, zu neutralisieren oder zu besiegen. Das heißt, die Russen in ihrem Denken, ja, die Hierarchie, die sind noch drin in einer Sonderoperation. Ja, SMO. Für die ist noch kein Krieg. Aber ich denke, wenn die Russen ernst machen würden und sagen würden, okay, jetzt machen wir Krieg, und da hat der Balujewski eigentlich ein bisschen recht, that's the point. Wir gehen über zum nächsten Bericht. Ja? Deutschland wird Kriegsschiffe, das ist so eine Spekulation, ist noch nichts passiert, ist noch nichts angebrannt. Deutschland wird Kriegsschiffe ins Mittelmeer entsenden, um sich auf eine mögliche Mission in der Straße von Ormuz vorzubereiten. Aha, da schau her. Ja. Was haben wir denn für Kreuzer und Zerstörer oder Minensucher? Haben wir da ein oder zwei? Wenn einer hops geht, hurra, die ganze kostet die Welt. Finita Comedy, aus die Maus, Ende Gelände. Auftrag ausgeführt. Ja. Mission accomplished. Der Einsatz hängt von Zustimmung des Deutschen Bundestags ab. Aber die Schiffe werden frühzeitig positioniert, um Zeit zu sparen. Ich glaube, das hat der Herr Pistorius gesagt. Meine Meinung dazu, das ist nicht unser Krieg. Ja. Und der, den ich vorher genannt habe, ist auch nicht unser Krieg. C'est pas notre patate, notre oignon. On n'a rien à faire là-dedans. Leute, weiter. Nächster Bericht. Ja. Singapur. Wir gehen nach Singapur. Der weltweit größte Hafen zum Betanken von Schiffen, Singapur, stellt vor dem Hintergrund des Konfliktes im Nahen Osten auf russischen Treibstoff um. Wow. Heißt, alle kaufen im Augenblick LNG und Öl von den Russen. Das heißt, im Augenblick, während der Phase des Iran-Krieges, ist Russland der große Gewinner. Die machen Kohle ohne Ende. Händler beginnen, Erdölprodukte aus dieser Region durch russische zu ersetzen, stellt die britische Financial Times fest. Ja? 585.000 Barrel Öl pro Tag. Das durchschnittliche Liefervolumen von Schweröl aus Russland nach Singapur im März und April gestiegen von 372.000 Barrel im Januar und Februar. Das heißt, ja, ein bisschen weniger als das Doppelte. Russland, Jackpot, that's the point. Ja. Bis Ende April könnten die Lieferungen den höchsten Stand seit 2016 erreichen. Singapur, Russland, Öl nach Singapur. Der Anstieg der Liefermengen erfolgt vor dem Hintergrund steigender Preise. Hochschwefliger Schifftreibstoff im Hafen von Singapur ist um mehr als 40% teurer geworden. Schwefelarmer um mehr als 30%. Betont die Financial Times. Foxtrot Tango. Das ist schon brutal. Wie gesagt, Russland profitiert vom Krieg im Iran. Die Sanktionen haben Russland nicht in die Knie gezwungen, ganz im Gegenteil. Man hat sich halt nur umorientiert. Der Iran, den hat man seit, ich glaube, 4 Jahrzehnten unter Sanktionen. Der Iran steht noch auf Beinen, wenn auch auf Tönernen. Kuba hat man seit x Jahren unter Sanktionen. Kuba lebt noch, auch wenn es nur im Überlebens-, im Survival-Modus ist, aber nur um zu sagen, man sollte sich mal Gedanken darüber machen, wie man vielleicht anders miteinander umgehen kann. Ja, außer Sanktionen. Weil es gibt Länder, die führen Kriege. Da wären Sanktionen ganz sicher angebracht. That's the point. Und bei denen würden Sanktionen auch wirken. Ja, weil diese Länder eben diese großen collateral damages verursachen. Ja, Gut, wir machen mal weiter. Und ich erzähle euch jetzt mal die Story, als ich eine der Stories, wo ich durch bin, als ich Security-Angestellter war, Sicherheitsangestellter war in Riad, Saudi-Arabien. Wir haben damals bewacht die Delegation der Europäischen Kommission. Das war, wie gesagt, mitten in der Stadt. Unser Schutzpatron, das war der Botschafter, das war ein Ire, das war Bernard Savage. Wir haben einmal gearbeitet mit einem Close Protection Team, also die haben den Botschafter überall hin begleitet, dann mit einem RST Team, das habe ich gestern falsch gesagt. Gestern habe ich gesagt RSO, das ist ein RST Team. Ja? Und das RST Team, das ist das Team, das eben seine Residenz bewacht, seine Villa, seine Kinder und dann eben noch die Botschaft vorne am Eingang. Ja? Und CPT oder das Close Protection Team, die sind auf Abruf. Ja? Die sind mobil. Und auf jeden Fall hatten wir damals, das war 2005, hat man damals die Probleme mit den dänischen Karikaturen. Da hat eine Zeitung aus Dänemark, ich glaube, es war die Jylland Post, Karikaturen von Mohammed verbreitet. Was völliger Unsinn war, ja. Und auf jeden Fall gab es da eine weltweite Empörung von den Muslimen, ist ja ganz klar. Das macht man nicht. Das war unangebracht, würde ich sagen. Und man kann nicht sagen, ja, im Rahmen der Pressefreiheit, nee, das macht, sowas macht man nicht, ja. Sowas macht man nicht. Und auf jeden Fall gab es da überall Stürme der Entrüstung. Und der Botschafter stand da irgendwo mittendrin im Auge eines Zyklons. Ja, mitten im Sturm. Weil er war ja Botschafter von den Europäern und Dänemark gehört ja zu Europa etc. pp. Und by the way, im Libanon, an der Botschaft der Delegation der Europäischen Kommission, ja, die haben damals diese Botschaft gestürmt. Da hatte ich einen Freund, auch ein Ex-Legionär, der kam später zu uns nach Riad, ja. Der war damals tätig an dieser Delegation in Beirut. Da haben Muslims die Botschaft der Delegation der Europäischen Kommission gestürmt. Es gab Schießereien rausherum, das war brutal, ja. Auf jeden Fall waren wir mittendrin mit dem Botschafter im Fokus von dieser Tourmont, würde ich sagen. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, wir haben, wie gesagt, die Villa bewacht. Villa, was heißt das? Dreistöckiges großes Gebäude, das war die Villa. Ein Riesending. Dann ein Chor, so eine Passage außenrum, ringförmig. Und dann die Mauer, Außenmauer, 6 Meter hoch, 360 Grad. Vor der Tür, außen, ein schwer bewaffneter Polizist mit Sturmgewehr. Innen wir, ein Mann, Security, von dieser britischen Firma. Bewaffnet mit HK-PDW, Heckler & Koch, Personal Defense Weapon, 9mm. So ein kleines Spielzeug, unter der Jacke. Ja? Und dann mit einer USP Compact. Also wir haben gedoubled. Auch 9mm, auch Heckler & Koch. Und da haben wir den Botschafter in diesen schweren Zeiten Grenzen setzen müssen. Es wurde abgemacht, dass ab Mitternacht bis früh um 5 Uhr morgens alle Bewohner des Hauses, also der Stab, Köche, Gärtner, was weiß ich, Tod und Teufel, die Familie und der Botschafter selber, ab Mitternacht bis 5 Uhr das Haus nicht mehr verlassen dürfen. Und zwar gar nicht. Alles, was sich in dieser Zeit außen im Chor bewegt, ist Enemy. Man weiß nie, es war brandgefährlich. Und da kann ich mich daran erinnern, dass ich eben in meinem Büro saß. Also ich hatte an dem Abend Dienst, in der Nacht Dienst, mit meiner HK-PDW hier, mit meiner USP Combat hier, teilgeladen. Und ich saß in meinem Büro, wie gesagt. Jetzt habe ich nachts um 3 Uhr, also ich bin da Patrouillen gelaufen, ja, so in unregelmäßigen Abständen Patrouille. Geschaut, ob alles in Ordnung ist, mal rausgespitzt zum Polizisten, ob bei dem alles klar ist, ja, Dobro, passt, ja. Und voilà. Irgendwann nachts um 3 Uhr sitze ich in meinem Büro und ich höre, wie die Tür aufgerissen wird vom Hauptgebäude. Dann höre ich ganz schwere Schritte auf mich zukommen, auf mein Büro. Ja? Wow! Dann habe ich mir gedacht, okay, folgendes, Thomas. Der Botschafter kann es nicht sein. Seine Familie kann es nicht sein. Der Stab kann es nicht sein. Die sind gebrieft. Die gehen nicht raus. Der Polizist kann es nicht sein. Das alles innerhalb von einer Sekunde. Die Schritte kommen weiter auf mein Büro zu. Schwere Schritte. Schnelle Schritte. Ich aufstehen, Pistole ziehen, durchladen, Anschlag gehen. Und wen sehe ich dann über Kimme und Korn? Genau in meiner Ziellinie. Den Botschafter im Nachthemd. Ich habe gedacht, ich werde nicht mehr. Da hat mich der Botschafter angeschaut. Ich glaube, der hat mich gar nicht gesehen. So verschlafene Augen hatte der. und habe mir gesagt, Thomas, pass auf, morgen früh um 10 Uhr kommt der Friseur von meiner Frau, lass ihn bitte rein, du kennst ihn. Und ich habe im Kopf genickt. Ja. Der Botschafter, ich habe später dann mit ihm gesprochen, hinten raus, der hat die Pistole gar nicht gesehen, so verschlafen war der. Er kommt einfach raus, mitten in der Nacht, um 3 Uhr, gegen alle Abmachungen. Tom, pass auf, morgen früh um 10 Uhr kommt der Friseur. Bumm. Dreht sich um, geht wieder rein. Tür wieder zu. Ratsch. Ich hatte immer noch die Waffe in der Hand, Finger am Abzug, durchgeladen. Und es war 1 Millimeter. Dann hätte ich den Abzug gedrückt. Das heißt, müsst ihr euch vorstellen, die Tür geht auf, kommt ein Schatten rein, vom Dunkel rein ins Licht und ich schon diesen hier. Volle Pulle. Das war in allerletzter Minute. Sonst hätte ich den Botschafter der Delegation der Europäischen Kommission in Riad eliminiert. Ja? Und das zeigt mir zweierlei. Dass du dich auf Zivilisten nicht verlassen kannst. Dass du immer einen Double-Check machen musst. Und dass du als Security-Angestellter für so ein High-Level-Target, ja, was der Botschafter ja ist, eigentlich genau der Profi sein musst, der innerhalb von einer Zehntelsekunde wirklich die Entscheidung trifft. Die Entscheidung, die einen Unterschied ausmachen. Ja? Das heißt, innerhalb von dieser Zehntelsekunde erkennen, wen habe ich da vor mir? Green oder Red? Feuer öffnen, ja oder nein? So, liebe Freunde, das war's für heute. Ich melde mich mal ganz geschmeidig ab. Mein Name ist Thomas Gast und mein Motto ist, Krieg ist scheiße. Krieg ist scheiße, ich bleib dabei. Ich wünsche euch allen ein fröhliches Leben, ein Leben in völliger Eigenverantwortung. Ich wünsche euch ein selbstbestimmtes Leben. Wir wollen nicht kriegstüchtig werden, braucht man nicht. Lehne ich ab. Wir wollen bitte friedenssüchtig bleiben. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ja? Ich melde mich ab aller Bundeswehr, ich melde mich ab aller Fremdblicke und tschüss, servus. Macht's alle gut und ich liebe euch. Und es bleibt zu sagen, Ring richten und servus Deutschland. Jetzt aber. Bye bye.